Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast von Care Österreich. Heute mein Gast, Frau Monika Fröhler. Herzlich willkommen bei Care.
Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke.
Super, dass Sie Zeit haben. Und wie immer stelle ich Frau Fröhler ganz kurz vor. Frau Fröhler ist CEO des Ban Ki-moon Centers for Global Citizens in Wien und hat ihre Karriere bei den Vereinten Nationen und im österreichischen Außenministerium begonnen. Seit 2018 leitet sie das Ban Ki-moon Center, das vom ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und dem ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer gegründet wurde. Worum es im Ban Ki-moon Center geht und warum es immer wieder Berührungspunkte mit der Arbeit von CARE gegeben hat und hoffentlich auch geben wird, das besprechen wir jetzt gleich mit ihr direkt. Vielleicht starten wir wirklich so, was macht das Ban Ki-moon Center für alle, die es nicht kennen?
Gerne. Das Ban Ki-moon Center ist, wenn man sich so vorstellen will, die Legacy Entity, also die Einheit, die die großen Errungenschaften, die Ban Ki-moon in die Welt gebracht hat, voranträgt. Und das sind einerseits die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, und andererseits das Pariser Klimaabkommen. Diese beiden großen Abkommen, die 2015 zustande gekommen sind, sind unser Rahmenwerk. Und im Besonderen arbeiten wir für Frauen und für Jugend, auf dass die beitragen können, diese großen Rahmen-Agreements umzusetzen.
Also allein schon aus dem Eingangsstatement können unsere Hörer und Hörerinnen sofort entnehmen, was die Gemeinsamkeiten mit der Arbeit von CARE sind, mit der globalen Arbeit von CARE, nicht nur von CARE Österreich natürlich. Die SDGs sind natürlich unser Leitstern bei allem, was wir tun. Wir messen auch unsere Projekterfolge gegen die SDGs und veröffentlichen das auch jährlich. Und natürlich der Fokus auf Frauen und Mädchen ist auch ein ganz großer Fokus von CARE. Und Klimaschutz, Resilienz bauen ist in unserem Fall Klimaschutz und Menschenschutz. Wir sind keine Klimaschutzorganisation. Bei uns geht es darum, Menschen, die zum Beispiel in Südasien, in der Sahelzone und in ähnlich prekären Regionen leben, resilienter zu machen auf die Auswirkungen des Klimawandels. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten. Das heißt, Ban Ki-moon war als UN-Generalsekretär schon jemand, der wirklich auf ein großes Erbe zurückblickt, weil sowohl die SDGs als auch das Pariser Klimaabkommen sind ja bis heute fast die Leitsterne der internationalen Entwicklung. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Sie sind ein Kompass, der auch noch heute in den Zeiten, wo die Konflikte wirklich zugenommen haben und wir von eigentlich mehr Krisen sprechen denn je, sind es Kompassmöglichkeiten für die Welt noch immer zusammenzukommen. Das erlebt man.
Wäre das Ihrer Einschätzung nach heute noch möglich, solche Kompasse zusammenzubringen?
Nein, und das ist genau die Frage, die uns auch beschäftigt. Was kommt nach der Agenda 2030? Wir haben noch wenige Jahre bis 2030 übrig. Und die Frage ist, wird die Weltgemeinschaft es schaffen, sich noch so ein gouvernementales Programm, so ein Weltregierungsprogramm, wie es der Dr. Heinz Fischer manchmal nennt, sich auf sowas zu einigen? Und man glaubt, nein. Also es ist derzeit, Zentrifugalkräfte sind derartig stark, dass man befürchtet, es könnte sowas nicht wieder zustande kommen. Aber umso mehr muss man das, was man hat, bewahren. Und nicht nur bewahren, sondern implementieren und in gegebenem Maße auch erneuern. Und man darf es nicht riskieren, meiner Meinung nach. Aber man muss weiter daran arbeiten, dass es umgesetzt wird, weil die Probleme werden nicht weggehen. Es bleiben dieselben Probleme.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir beide diesen Podcast produzieren, findet gerade in Belém die COP, die aktuelle Klimakonferenz, statt. Und leider sind in der Halbzeit, bei der wir jetzt sind, die Ergebnisse ja nicht so wahnsinnig vielversprechend, oder?
Die Klimakonferenzen sind immer nur so stark wie die Mitgliedstaaten, die hinkommen und die Beschlüsse fassen. Und die Finanzierung ist tatsächlich ein ganz großes Thema, das ungelöst bleibt, jetzt schon seit Jahren. Es hat sich einiges getan, aber natürlich nicht genug. Wir sehen, die planetaren Grenzen sind teilweise überschritten. Wir sind weit weg von einer Donut-Economics-Struktur, die unseren Planeten schützen würde. Und das heißt natürlich, ja, wir befinden uns in Zeiten Verlust von Biodiversität. Wir haben große Schwierigkeiten mit der Klimatemperatur. Minimierung, aber auch mit der Resilienz, mit der Adaptation, für die wir im Bank Immun Center besonders versuchen, uns einzusetzen, weil die lange Zeit fast wie ein Cousin war, der weniger betreut gewirkt hat. Und Adaptation hat Gott sei Dank mehr und mehr über die letzten Jahre an Portfolio gewonnen und auch an Prominenz gewonnen, aber immer noch nicht genug. Es finden vor allem Niederschlag die Probleme dort, wo am wenigsten Hilfe oft hinkommt. Care arbeitet mit Smallholder Farmers, also mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Wir arbeiten mit Smallholder Farmers. Die sind oft diejenigen, die am stärksten von der Klimakrise bereits getroffen werden, aber oft am wenigsten finanzielle Mittel haben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und deswegen ist das Schlagwort der Resilienz auch bei uns so ein ganz großes, für das der Ban Ki-moon sich einsetzt, das Ban Ki-moon Center, das übrigens bald Ban Ki-moon Foundation heißen wird.
Okay.
Wir setzen uns stark für die vulnerabelsten Gesellschaftsgruppen ein und da gehören Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden stark dazu.
Die halt sehr oft Subsistenzlandwirtschaft betreiben, das heißt, sie produzieren genug für ihre eigene Ernährung, die der eigenen Familie, vielleicht noch in der Dorfgemeinschaft, aber die halt wenig Überschüsse produzieren und die auch wenig Zugang haben zu modernerem Saatgut oder moderneren Anbaumethoden. Weil Resilienz und Adaptation oder Adaptierung heißt auch, dass sich in gewissen Regionen einfach auch die Anbaumethoden und auch die Dinge, die angebaut werden, so traditionell es sein mag, Teff zu essen im äthiopischen Hochland, so wissen Sie und ich und vielleicht manche unserer Hörerinnen, das ist diese Mini-Hirse, die in Äthiopien heimisch ist, ist wahnsinnig wenig Ertrag dahinter. Ja. Und mit einem anderen Getreide könnte man viel mehr Kalorien für die immer noch in gewissen Regionen in Äthiopien wirklich Mangel- und unterernährte Landbevölkerung schaffen, die aber auch nicht am Radar unbedingt ist jetzt der jeweiligen Landesregierung. Jetzt haben Sie in einem Seitensatz erwähnt, dass das ist vielleicht nicht so wichtig, aber in der Vorbereitung natürlich weiß ich, dass es auch in New York eine Ban Ki-moon Foundation gibt und das Ban Ki-moon Center wird jetzt in Wien auch zur Foundation. Warum will man das angleichen, oder?
Ban Ki-moon hat mehrere Standorte. Wir sind der erste, der von ihm gegründet wurde. Wir sind wirklich eine quasi internationale Organisation. Das heißt, ein bisschen mehr als eine NGO, aber ein bisschen weniger als eine wirkliche regionale internationale Organisation. Wir haben durch diesen Status quasi internationale Organisation ein Netzwerk an Offices und die sind gewachsen über die Jahre. Wir haben zunächst eins in Seoul eröffnet, in Südkorea, um Ban Ki-moon herum. Wir haben dann ein weiteres.
Sein Heimatland ist.
Genau, sein Heimatland, Südkorea. Wir haben dann ein weiteres Office aufgemacht in New York, im Besonderen, um dort in die Philanthropie mehr hineinzukommen, weil New York und überhaupt Amerika hat ein ganz anderes philanthropisches Wesen, als es in Europa herrscht. Und wir haben letztes Jahr, also 2024, auch in Beijing ein Office aufmachen können, in Peking, um die Beziehungen auch in China weiter voranzutreiben. Der große Traum wäre tatsächlich auch eins in Afrika zu haben, aber dafür muss noch ein Geldgeber gefunden werden, der stetig und nachhaltig so ein Office eröffnet.
Das heißt, China ist jetzt nicht nur ein wichtiger Player geworden in den letzten Jahren und gerade wenn wir von Afrika sprechen, ein enorm wichtiger Player, auch bei den ganzen BRICS-Staaten natürlich, sondern ist auch wichtig fürs Ban Ki-moon Center. Ich frage so, wer Care hat mit China überhaupt keine Beziehungen und keine Niederlassungen. Und in manch stiller Stunde denke ich mir, ist das vielleicht wirklich ein großer Fehler, den wir machen, dass wir einen der bedeutenden Player der heutigen Geopolitik und auch Wirtschaftspolitik, let's face it, so außen vor lassen, weil es da einfach auch gar keine Beziehungen hingibt.
Die Zukunft der Welt wird nicht ohne China entschieden werden. Und deswegen sind wir stark bemüht, unsere Beziehungen zu China auszubauen und tatsächlich auch effizient zu gestalten. Wir haben in Beijing ein kleines Office, es ist ein Representational Office, also ein Repräsentationsbüro. Programmatisch ist der stärkste Arm in Österreich. Wir haben die meisten Programme, wir haben die größten Programme, vor allem im globalen Süden und aber auch im Mittleren Osten und in Europa. Und unser Office in China betreut vor allem die Agenten, die Ban Ki-moon auch in seinen vielen, vielen Reisen nach China dann aufs Portfolio hebt. Und das sind stark Klimathemen. Das ist interessant, dass China durch Aufforstungsprojekte und durch viele Green Economy Efforts, also durch, ich falle immer
Anstrengungen,
danke, ich falle immer wieder in die Anglizismen, wir arbeiten auf Englisch und sind.
Wir auch. Bitte uns das zu vergeben.
Ja, bitte uns das zu vergeben. Ist tatsächlich China ein Land von dem man einiges lernen kann, aber dessen Größe, selbst für eine Organisation wie die unsere, ein großer Maßstab der Herausforderung ist.
Das glaube ich, und ich bin gespannt, ob sich der Verkehr in den nächsten Jahren vielleicht etwas ändert, weil auch wir werden uns das nicht leisten können, auf die großen Player langfristig zu verzichten. Ich glaube, Sie wissen, viele unserer Hörer und Hörerinnen wissen, wie CARE sich finanziert. Das ist schnell gesagt. Für CARE Österreich ist der wichtigste Geldgeber die Europäische Union, dann die jeweilige österreichische Bundesregierung und ganz, ganz wichtig private Spender und Spenderinnen. Wie finanziert sich das Ban Ki-moon Center? Nicht nur in Österreich. Das, was ich jetzt gesagt habe, für Österreich gilt bei CARE weltweit. Also nicht halt mit dem Österreichischen und der EU, aber dass USAID geschlossen wurde, war ein massiver Schlag für unser größtes Mitglied und auch das Gründungsmitglied in den Vereinigten Staaten. Aber alle CARES weltweit arbeiten mit den nationalen institutionellen Geldgebern zusammen.
Wir haben auch das Vergnügen, als quasi internationale Organisation ja hier in Österreich lokalisiert zu sein. Es hat sich die österreichische Regierung bei unserer Gründung 2018 sehr stark dafür eingesetzt, dass diese Legacy-Entity für den ehemaligen Generalsekretär hier in Österreich ist. Das heißt, wir haben Österreich als Unterstützerstaat, aber auch Korea, nachdem Ban Ki-moon selber Südkoreaner ist. Und wir haben Kuwait damals für uns gewinnen können als weiteren Gründungsstaat. Kuwait hat Ban Ki-moon in seiner Amtszeit sehr geholfen. Wie Palästina durfte zu UNESCO dazukommen als Mitgliedstaat. Und da hat es dann große Schwierigkeiten gegeben, die Finanzgebarung auf demselben Level zu halten, weil da gab es auch Stimmen dagegen. Und es hat Kuwait im Besonderen die fehlenden Zahlungen ausgeglichen. Und da hat Ban Ki-moon instrumentell mitgewirkt, mit der kuwaitischen Regierung daran teilzuhaben. Und daraufhin haben die Kuwaitis, als Ban Ki-moon sein Center gegründet hat, auch gesagt, wir sind dabei, wir glauben an die Mission, die Ban Ki-moon erfüllen möchte mit dem Center.
Ist das die einzige Foundation, die einen UNO-Generalsekretär hat?
Nein, es gibt die Kofi Annan Foundation.
Die Kofi Annan, wollte ich gerade sagen, da habe ich sowas im Kopf.
Ja, Kofi Annan Foundation sitzt in Genf und hat vor allem sich dann um die Gebiete, die Kofi Annan besonders am Herzen gelegen sind.
Also Westafrika.
Westafrika, Fair Elections, Democracy, Peace, Anti-Terrorism und besonders darum gekümmert. Aber lass es mich nochmal zurückkommen auf unsere Finanzen, weil es sind nicht nur die Staaten, die bei uns beitragen, sondern es sind auch philanthropische Institutionen, Foundations. Wir haben auch das Glück, von Individuen Spendengelder zu bekommen. Unser Board hilft uns da, also unser Vorstand hilft uns da stark dabei. Und wir haben auch teilweise sogar privatwirtschaftliche Akteure, die in ihren verschiedenen ESG- oder CSR-Programmen Mehrwert in unseren Aktivitäten sehen und uns da mit einer strikten Due Diligence Procedure unterstützen bei unseren verschiedenen Portfolios.
Sehr spannend. Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, alle, die wir unseren Podcast schon länger kennen, wissen, ich habe 17 Jahre in einer sehr personenbezogenen Organisation gearbeitet, bei Menschen für Menschen und sehr eng mit dem Karl-Heinz Böhm gearbeitet. Jetzt ist natürlich eine Stiftung ein bisschen was anderes, aber im Grunde auch so viel anders nicht. Auch Sie sind eine personenbezogene Institution, oder?
Ja, wir haben die Vision, dass wir die SDGs und das Pariser Klimaabkommen vorantreiben wollen. Und wir arbeiten da vor allem mit Leadership auf höchstrangiger Staatenebene. Dank Ban Ki-moon und Heinz Fischer. Ich habe den Heinz Fischer noch nicht erwähnt, der wirklich ein Motor des gesamten Betriebs ist, als ehemaliger Präsident Österreichs und stark verankert in der europäischen Politik nach wie vor. Wir haben mit diesen zwei Führungspositionen die Chance, auf höchster Ebene Advocacy betreiben zu können, bei Präsidenten, bei Premiers, bei Ministern, bei wirklich Hochrangigen. Und gleichzeitig aber dürfen wir auch im Grassroot arbeiten. Und das ist das, was besonders meine Mitarbeiterinnen und mir ganz, ganz viel Energie gibt, weil wir da mit den eigentlich Betroffenen zusammenarbeiten, in die Länder reisen können, gezielt helfen können, wo Not an der Frau ist oder bei der Jugend gerade was gebraucht wird.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, es gibt so SDG Micro Projects. Was ist ein Micro-Project? Was habe ich mir da vorzustellen?
Das sind Projekte, die von unseren jungen Changemakers umgesetzt werden. Die sind so zahlreich, wie die SDG zahlreich sind. Und sie sind so unterschiedlich, wie die SDGs unterschiedlich sind. Wir arbeiten mit den jungen Menschen so, dass wir sagen, please spot the problem. Also findet ein Problem in eurer eigenen Community, in eurer eigenen Gesellschaft. versucht, eine Lösung zu finden und nicht allein im besten Fall, sondern mit anderen, die ein ähnliches Problem haben oder die eine ähnliche Lösung auch vorantreiben wollen, und setzt es um mit der Hilfe von unseren, wir haben Mikrogelder, die wir da zur Verfügung stehen, wir haben aber auch sehr viel Mentoring, wir haben sehr viel Arbeit in Workshops an einer möglichen Entrepreneurial Business Idee. Also wir haben sehr viele Social Businesses, die daraus sich generieren.
Also dass das nachhaltig sein soll.
Dass es nachhaltig sein soll, auch vor Ort. Und das heißt, so ein Mikroprojekt kann sich ranken um Menstruations Education für Ladies, die noch nie irgendwie in der Schule so ein Thema haben besprechen dürfen oder wo es überhaupt ein Tabu in der Gesellschaft ist. Das können erneuerbare Energieprojekte sein, ganz klein, kleinscalig, also ganz, sage ich jetzt, gering.
Können Sie uns verraten, was ist ungefähr der Umfang von so einem Mikroprojekt finanziell, das man eine Idee hat?
Finanziell ungefähr, würde ich sagen, spielt sich das alles unter 2500 Euro ab, in der ersten Phase.
Mikro. Nur, dass man es einordnen kann.
Und unser Grant, den wir geben, der ist auch meistens ein Start-up-Grant. Also das ist ein geringer Beitrag, ein finanzieller, und wird von den jungen Menschen meistens dafür genützt, dass sie noch mehr Teilnehmerschaft an ihren Projekten haben, beziehungsweise dass sie eine kleine, erstmalige Verankerung schaffen, institutionell irgendwo.
Also ich sage das gar nicht in irgendeiner Wertung. Es ist bemerkenswert, was man oft mit kleinen Beträgen machen kann, wenn das ein kleines Projekt ist, das gut eingebettet ist. Aber das ist nicht das, was Care macht. Deswegen, das ist quasi die andere Seite, aber eine andere Facette der internationalen Zusammenarbeit, dass wir ja von den Geldgebern wirklich dazu angehalten werden, größer
ist das System
aller,
zu denken.
Allerbesten, genau, und möglichst viele tausend Menschen halt mit einem Programm zu erreichen. Ich glaube, dass beides seinen Platz hat und beides wichtig ist, und der Ansatz ist halt ein anderer, den unsere Institutionen verfolgen. Aber deshalb frage ich, was ist Mikro? Bei Care gibt es auch große Projekte, die mehrere Millionen haben, die auch Mikrofundings dann machen, die allerdings ein bisschen größer sind, aber auch anfangen in der Größenordnung und dann bis zu 10.000 Euro gehen, wo Leute einen Kleinkredit kriegen und dann auch anfangen, ein nicht unbedingt Social, aber ein kleines Mini-Geschäft aufzumachen, ein Unternehmen zu gründen. Das haben wir in Georgien gemacht, das haben wir in vielen Ländern gemacht.
Da kann ich vielleicht einhaken, noch mit Beispielen, die wir gemacht haben. Wir hatten in Uganda ein Projekt mit der Lilian Nakigosi, die dort einen Design Garden gemacht hat, für vor allem Slum-Dwelling Ladies, und ihnen beigebracht hat, wie sie auf ganz kleinem Platz trotzdem noch Gemüse oder auch überhaupt Produce anbauen können, um ihre eigenen Familien zu ernähren und Markets auch zu bespielen. Und dann hatten wir zum Beispiel auch ganz originell, unserer Meinung nach, einen Snail Farmer, also einen Schneckenbauern.
Der bei uns auch in aller Munde.
Ist bei uns in aller Munde, aber in Kamerun wurde das wirklich ein Witwenprojekt, weil viele Witwen kein Land mehr besitzen dürfen, da die Männer die Erbrechte an weitere Männer wieder vererben. Und Snail Farming, also das Schneckenfarmen auf relativ kleinem Platz geht. Und Prince Vilni Fortegana, mit dem wir gearbeitet haben, hat das halt mehreren hundert Witwen beigebracht, und die haben damit wirklich ihr Auskommen bekommen, weil sie den Schneckenschleim, genauso wie das Schneckenfleisch und die Schalen, also die Schneckenhäuser, verwenden konnten für verschiedene Produktionslinien, in die sie dann reingespeist haben. Also es sind ganz unterschiedliche Projekte und viele sehr lokal.
Was auch total wichtig ist, dass es lokal verankert ist und nicht von außen vorgegeben wird, was zu tun ist. Das ist durchaus auch unser Ansatz. Und was Sie angesprochen haben, das Land in vielen afrikanischen Ländern praktisch immer an einen männlichen, ein männliches Familienmitglied vererbt wird. Das ist wirklich eine der großen Herausforderungen. Die Menschen können sich auch nicht trennen. Nicht, dass ich sage, es ist super, wenn man sich trennt oder scheiden lässt, aber es muss diese Möglichkeit auch geben. Da verlierst du alles. Und wenn dein Mann stirbt, dann hast du, auch wenn es vorher ein Großbauer war, hast du gar nichts von dem Land. Und das ist, warum sehr viele Frauen, auch junge Frauen, die oft viel ältere Männer heiraten müssen teilweise, das ist der Grund, warum da so ein Bedarf ist, auch Alternativen wie dieses Schneckenfarming. Dann gibt es noch diese ganzen Mushrooms, die angebaut werden. Also alles, was wenig Platz braucht und wo man selbst ein Einkommen generiert. Es ist eine schöne Unterhaltung mit jemandem, weil es gibt enorm viele, Berührungspunkte zwischen unseren beiden Institutionen. Jetzt würde mich ein bisschen auch persönlich interessieren, was hat Sie in diesen Bereich gebracht? Ich habe schon gesagt, Sie waren bei den Vereinten Nationen, Sie waren im Außenamt.
Richtig.
Was hat Sie zum Ban Ki-moon Center gezogen? Weil ich glaube, Sie sind seit Anfang an dabei, oder?
Ich habe es gegründet. Ja. Also ich habe wirklich den Auftrag bekommen, damals von Ban Ki-moon selbst und auch von Dr. Heinz Fischer, das Institut zu gründen. Und es war deswegen möglich, weil alle meine Schritte, die dorthin geleitet haben, mich eigentlich vorbereitet haben auf das, was kommt. Also wirklich alles, was ich in meiner Karriere gemacht hatte davor, konnte ich brauchen fürs Ban Ki-moon Center. Und ja, das hat begonnen mit einer Professorin in meiner Schule, die an mich geglaubt hat. Die hat daran geglaubt, dass ich fähig bin, bei einem Hearing, wo es darum ging, ins Europäische Jugendparlament als österreichische Vertreterin zu kommen. Die hat daran geglaubt, Monika, du kannst das schaffen. Und ich bin ihr bis heute dankbar, sie weiß es, ich habe ihr das immer wieder schon gesagt, durch ihre Unterstützung habe ich wirklich den ersten Schritt ins Europäische Jugendparlament machen können. Ich habe dieses Hearing bestanden, gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ich war jung und lang nicht so gut in Englisch wie wahrscheinlich einige andere aus der Gruppierung, aber man hat mir die Chance gegeben. Ich war 16 und bin tatsächlich ein Jahr mit dem Europäischen Jugendparlament dann zu einer Konferenz in Granada gekommen, wo junge Leute aus ganz Europa an Resolutionen gearbeitet haben, die dem Europäischen Parlament vorgelegt haben. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich mir gesagt habe, da gibt's Jobs da draußen, die einem möglich machen, dass man an Gesetzestexten arbeitet, die zukunftsweisend sind. Und ich bin eine Proponentin des Multilateralismus. Also ich glaube ganz, ganz stark, dass wir multilateral mehr schaffen.
Das überrascht mich nicht,
dass Sie das sehen. Und wahrscheinlich in der Kombination dazu, meine Oma war Flüchtling. Sie war ein Flüchtling nach dem Zweiten Weltkrieg und ist nach Österreich gekommen, wirklich als jemand, der nichts hatte, außer das, was sie am Leib trug. Und ihre Kinder hat sie Gott sei Dank in Sicherheit gebracht, so auch meinen Vater. Aber ihr Mann war an der Front und sie hat wirklich ein Leben starten müssen, wo sie aber in ihren Memoiren immer wieder geschrieben hat, sie ist so dankbar, dass Österreich ihr diese Chance gegeben hat. Und ich als die Enkelin meiner Großmutter habe mir auch gesagt, ich muss mein Leben so gestalten oder ich möchte es so gestalten, dass ich zurückgebe und dass ich das, was mir, weil ich in Österreich groß werden konnte und weil ich hier erzogen bin und das Land als meine Passidentität habe, das viele andere Menschen nicht so privilegiert leider erleben, habe ich die Notwendigkeit zurückzugeben. Und das heißt, in der Fügung zwischen Multilateralismus als ein Instrument zurückzugeben und meiner Oma war es eigentlich ein ganz klares, dass ich mir sage, ich möchte nach wie vor im Internationalen tätig sein und so viel für andere Menschen tun können, wie es in meinem Leben möglich ist.
Ich habe ja das Privileg, dass ich mit vielen spannenden Frauen ähnliche Gespräche führen darf. Und das, was Sie uns jetzt erzählen, ist ja fast wie aus dem Care-Lehrbuch. Also man braucht Role Models in der Familie, die einen inspirieren. Man braucht die Möglichkeiten und man braucht aber auch außerhalb der Familie, so wie das bei Ihnen die Lehrerin war, jemand, der einen ermutigt und gerade Mädchen, nicht nur Mädchen brauchen, auch Burschen natürlich, aber gerade Mädchen brauchen das, sagt, du kannst das, auch wenn man nicht der oder die Beste ständig ist. Das kann man auch unmöglich sein. Und dann muss man aber auch sagen, man muss auch zupacken und erkennen, was eine Chance ist und dann etwas daraus machen. Ich glaube, dass Fluchtgeschichten in der Familie sehr oft dazu führen, dass man dann bei einer internationalen Organisation arbeitet. Ich habe das auch in meiner Familie, bei mir war es noch die Mutter sogar, die aus Serbien geflohen ist im Zuge des Zweiten Weltkriegs, als Kind allerdings. Und ich glaube, das ist schon eine der Hauptzutaten, dass man sich dann in einer großen Organisation findet. Zumindest kann ich das anhand der vielen Gespräche, die ich geführt habe, ableiten. Bleiben wir einen Moment beim Multilateralismus. Der ist ja gerade wirklich schwerst in Gefahr, würde ich fast sagen, und wird von vielen, und ich meine jetzt nicht nur den extremen rechten Flügel, wir wollen nicht zu politisch werden, wird auch von anderer Seite angezweifelt. Ja. Da brauchen wir uns gar nichts schönreden, würde ich sagen. Jetzt sind diese multilateralen Organisationen und die Vereinten Nationen auch 80 Jahre, nicht nur CARE hat 80 Jahre, sehr viel davon ist entstanden, wirklich im Zuge des Zweiten Weltkriegs, wo man also gesagt hat, nie wieder. Und der Multilateralismus soll uns einfach helfen, dass wir friedlich, so friedlich wie möglich, ist ja nicht so, dass es Phasen gegeben hat ohne Konflikte, die globalen Themen angehen. Und wir müssen uns auch heute eingestehen, es gibt noch viel mehr globale Themen als früher. Weil heute gibt es ja ganz wenig, was ich als Staat oder als Region alleine lösen kann, oder? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das absolut so. Ich glaube auch, dass Menschen wie Ban Ki-moon oder Heinz Fischer oder die Gründer von CARE eine Vision haben von einer Welt, wo die Menschheit tatsächlich mehr miteinander arbeitet als gegeneinander. Und ich glaube, dass es Menschen wie auch einem Astronauten oder einer Astronautin gegeben ist, wenn man diese kleine, wertvolle, blaue Perle aus dem Weltall sieht, zu sehen, dass wir als Menschen viel mehr haben, was uns verein, als was uns entzweit. Und das ist eigentlich, es ist kleingeistig, darüber nachzudenken, dass man Probleme nationalstaatlich oder in kleineren Gefügen aller einer Stadt oder nur einem Dorf gesamtheitlich lösen kann. Wir werden zusammenarbeiten müssen. Und deswegen breche ich immer noch einen Stab für den Multilateralismus, weil es eine Plattform ist, die UNO so reformbedürftig sie ist, aber es ist immer noch eine Plattform, wo die Staaten zusammenkommen können und zumindest zivilisiert miteinander reden darüber, was getan werden müsste, um die Welt auf einen besseren Status zu heben. Wie effektiv das ist, darüber kann man natürlich streiten und bedarf es großer Reformen in der UNO absolut. Also die Vereinten Nationen brauchen eine andere Repräsentanz. Wir können nicht eingefroren bleiben im Jahr 1945. Es hat sich die Welt geändert. Es haben sich die verschiedenen Teilhaber am Weltgeschehen ganz stark geändert und das gehört reflektiert. Die Generalversammlung braucht meiner Meinung nach mehr Macht, als das jetzt der Generalversammlung gegeben ist. Das Security Council, also der Sicherheitsrat, ist noch immer konstituiert aus den damaligen Gewinnern des Krieges. Das muss sich ändern. Afrika ist nicht repräsentiert. Und es ist ja schwierig, von Afrika überhaupt als einen kohärenten Kontinent zu sprechen, weil es derartig vielfältig ist, dass es schwierig wäre, das so zusammenzufassen. Aber genauso auch wie Indien nicht repräsentiert ist und Brasilien, viele der BRICS sind nicht repräsentiert. Es braucht also große Reformen.
Das ist ja auch gerade ziemlich verselbstständigt. Wenn man ehrlich
ist. Muss man sagen. Das heißt, die UNO bekommt Gegenwind, nicht nur finanziell, sondern auch tatsächlich politisch, weil eben die Welt, wie sie heute existiert, nicht mehr wiedergespiegelt ist.
Sehen Sie Bestrebungen in den Vereinten Nationen, dass sich da was ändert? Weil von außen betrachtet, finde ich, geht es sehr, sehr langsam.
Wahnsinnig langsam. Aber warum? Ich verstehe, warum. Weil ein Generalsekretär kann nur so weit gehen, wie die P5, also die permanenten 5 Mitglieder, es zulassen. Die haben das Vetorecht und entscheiden tatsächlich über Krieg und Frieden, gemeinsam mit den anderen 10 Mitgliedern des Sicherheitsrats. Und jemand, der einmal in der Macht ist, das ist ein urmenschlicher Instinkt, lässt keine Chance, diese Macht zu minimieren den anderen. Und genau dieses Phänomen erleben wir jetzt gerade, dass die P5, sie haben das Veto darüber.
Das sind die ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Können Sie kurz sagen, wer das ist für alle, die zu fit sind?
Das sind China, Russland, Frankreich, UK, die
Vereinigtes
Königreich und China. Habe ich die schon gesagt?
China war schon dabei.
China, USA, Russland. Jetzt habe ich alle 5.
Österreich bewirbt sich ja gerade einen Sitz, gemeinsam, glaube ich, mit Portugal und Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, um einen der rotierenden Sitze. Wie viele rotierende 10. Sitze gibt es? 10. Und wir sind ja da gerade dabei, dass wir uns das möglicherweise vielleicht schaffen können.
Genau.
Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass Multilateralismus sehr wichtig ist, aber wenn ich jetzt höre, wie Sie das erklären, warum es so langsam geht, müsste es doch auch ein Grundinteresse der Big Five geben, dass sie sagen, wir wollen die Institution weiter erhalten und wir reformieren sie jetzt. Weil wie kann das denn nur sein, dass man wirklich große Player kontinuierlich ausschließt aus allem? Das wird sich nicht durchsetzen. Und es gibt ja Rufe, und wir selber arbeiten unter UN-Mandat. Also wir sind absolut, vertraut mit dem, was unsere Zusammenarbeit betrifft. Aber jetzt, nachdem die Mittel dermaßen knapp geworden sind, zeichnet sich aus meiner Sicht fast so etwas ab wie eine leichte, ich will es jetzt nicht Wettkampf oder Wettstreit nehmen, aber schon eine Situation, wo die Multilateralen und die großen Player, so wie CARE und viele andere große globale Organisationen, jetzt fast in dieses Fahrwasser kommen, Wer wird es quasi überstehen und wer kann noch gut weiterarbeiten? Und das ist ja eigentlich etwas, was sehr traurig ist, weil wir zusammenwirken. Wir haben ja eine Rolle, sowohl die multilateralen als auch große Organisationen wie wir. Wir sind ja im Zusammenspiel erfolgreich. Und jetzt sind wir fast ein bisschen in so einer Phase, wo man sich denkt, naja, mit den so knapp werdenden Mitteln, ganz ohne Struktur, werden es weder wir schaffen noch die UN.
Es gibt noch keine alternative Plattform. Es gibt die UNO, es gibt die Vereinten Nationen. Und bis es etwas Besseres, womöglich irgendwann einmal Menschenerfundenes gibt, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, den Multilateralismus und vor allem die dadurch gegebene Gesetzgebung, die es international gibt, hochzuhalten. Pacta sunt servanda. Man möge die Verträge, die man abgeschlossen hat, einhalten. Und das gilt im Zwischenmenschlichen genauso wie im Zwischenstaatlichen. Und mir scheint das System derzeit stark unter Stress zu stehen, weil viele Verträge als null und nichtig erklärt werden und nicht mehr berücksichtigt werden. Und meiner Meinung nach ist aber gesellschaftliches, zwischenmenschliches Miteinander, im Besonderen, wenn es im Allgemeinwohl geregelt ist, die einzige Chance, wie wir als Menschheit es schaffen, den Generationen, die nach uns folgen, ein ähnlich gutes, wenn nicht sogar besseres Leben zu gewährleisten. Und deswegen sage ich mir immer noch, für den Multilateralismus zahlt sich's aus, einzustehen.
Die allgemeine Menschenrechtserklärung, selbst die ist bei gemäßigt geltenden Politikern immer wieder etwas, was gesagt wird, na, das gehört jetzt reformiert. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass die Eleanor Roosevelt, die ja hinter der Declaration of Human Rights stark gestanden ist, eine der wichtigsten Personen ihrer Zeit war, weil die Errungenschaft der Menschenrechte nach wie vor für uns ein Leuchtturm der Menschheit sein muss. Ähnlich wie die SDGs und ähnlich wie das Pariser Klimaabkommen sind das Kulminationspunkte, wo die Staatengemeinschaft es geschafft hat, sich auf einen Nenner zu einigen.
Egal welchem kulturellen Background ich angehöre.
Damals haben die Menschenrechte State of the Art bedeutet. Ich glaube, dass wir viel, viel lernen können tatsächlich noch, wenn man sich die verschiedenen Covenants, die Civil Covenant and Political, wenn man sich die anschaut und deren Genesis anschaut, woher zum Beispiel die sozialen, kulturellen und Social and Cultural Rights gekommen sind und woher die Individual Rights gekommen sind und Political Rights. Da ist es sehr spannend zu sehen, dass es natürlich eine westliche Sicht der Dinge gibt und eine, die vielleicht nicht vom Westen getragen ist und dass es beides braucht. Es kann keine westliche Dominanz herrschen und kein moralischer Anspruch, Zeigefinger von oben herab, Anspruch, dass ein System besser wäre als das andere. Und wir gerade im Ban Ki-moon Center leben ganz stark nach dem Prinzip Global Citizenship, also globales Weltenbürgerinnentum, wo man sich als ein Teil der größeren menschlichen Gemeinschaft versteht und am besten das afrikanische Wort Ubuntu beschreibt. Also der Anspruch Ubuntu, ich bin, weil du bist, weil wir sind, ist das, was wir als globales Bürgertum verstehen. Und vielleicht darf ich da eine Anekdote noch erzählen, die das illustriert. Ban Ki-moon hat mit 17 Jahren, mit smarten 17 Jahren, die Chance bekommen, auf ein Austauschprogramm zu fahren nach Amerika, dank des Roten Kreuzes. Und hat dort, das war seine erste Reise, und er stand am Rasen vom Weißen Haus vor John F. Kennedy. Und John F. Kennedy hat damals die jungen Menschen adressiert und ihnen gesagt, wir sind mitten im Kalten Krieg. Wir, die Alten, reden nicht miteinander, wir sind im Krieg. Aber ihr, die Jungen, die aus aller Herren Länder kommt, ihr könnt miteinander reden. Und mein Appell an euch ist, be of service, extend a hand, be helpful to others. Und das hat den jungen Ban Ki-moon so beeindruckt, dass er wirklich eine Karriere im Außenministerium damals in Korea eingeschlagen hat, weil er gesagt hat, als Public Servant kann ich das am besten. Und aus seinem Außenministeriumsdasein wurde dann wirklich, irgendwann wurde er Außenminister und dann wurde er Generalsekretär. Und bis heute, ich arbeite mit ihm wöchentlich, täglich, höre ich von ihm, er wird noch an seinem letzten Tag, der ihm gegeben ist auf diesem Planeten, wird einen Baum pflanzen, weil er weiß, er hat sein Soll zu tun, um anderen zu helfen.
Also ein wirklich altruistischer Lebensweg, oder?
Ein humanistischer Lebensweg. Einer, der wirklich die Menschheit als solche, als ein gemeinsames Gut versteht und eben wie die Astronauten oder wie Menschen, die viel erlebt haben, viel gereist sind, die die viel gesehen haben, die wissen, uns verbindet so viel mehr, als uns trennt. Und diese Vision, dass wir von Menschen am besten beeinflusst werden, die so eine menschliche Sicht haben, so eine Humanism, so eine Humanity, Understanding for Humanity, ist auch das Ziel des Centers, dass wir Leaders haben, also Führungspositionen, egal ob in der Zivilgesellschaft, ob in der Wirtschaft, ob in der Politik, die genau dieses globale Bürgerinnentum, dieses globale Bürgertum leben.
Das wäre an sich schon ein schöner Schlusssatz gewesen, aber bevor wir ganz zum Schluss kommen, möchte ich jetzt schon noch wissen, was Sie ganz persönlich antreibt. Und wir hören doch sehr oft jetzt, dass alles sehr schwierig ist und dass die Welt in keiner so guten Situation ist. Was ist Ihr Rezept, dass man den globalen Humanismus wirklich auch in sich selber trägt und auch wirklich selber dran glaubt und auch so lebt?
Die Hoffnung nie aufgeben. Hope is essential. Und ich für mich hoffe darauf, den Kindern, die um mich sind, und das sind nicht nur sozusagen die, die in meinem eigenen Lebensumfeld direkt bei mir sind, sondern auch die meiner lieben Freunde, der Schulgemeinschaft und so weiter und so fort, dass man den Kindern eine Welt hinterlässt, die wirklich ein Stück weit besser ist als die, die ich vorgefunden habe. Und die Hoffnung, das zu tun, das klingt wahnsinnig idealistisch, aber die ist bei mir tatsächlich da, weil ich glaube ans Gute im Menschen. Ich glaube, dass im Endeffekt sich das Gute durchsetzen wird, weil jeder Mensch will geliebt werden und will lieben. Jeder Mensch möchte, dass es seinen Kindern ein Stück weit besser geht. Und jeder Mensch hat, glaube ich, das Bedürfnis, in einer Natur und in einer Welt zu leben, wo man nicht täglich Angst haben muss, Rache übt, zerfressen ist, sondern ganz im Gegenteil, wo man das Leben genießt. Und insofern glaube ich, egal ob ich jetzt mit der mongolischen Tribal Leader spreche oder mit jemandem, der in Ruanda durch schlimmste Zeiten des Bürgerkriegs gegangen ist oder jemanden aus Palästina, aus Israel. Ich glaube, wir wollen alle ganz ähnliche Dinge. Und es ist am besten eben zusammengefasst für mich mit Global Citizenship, mit Weltenbürgerinnen, Bürgertum.
Dann hoffe ich, dass jeder Einzelne von uns wirklich auch in sich reinhört und sich das einmal überlegt, was wir heute gehört haben. Und dass möglichst viele von uns nicht nur nicht die Hoffnung aufgeben, sondern auch Global Citizens werden. Monika Fröhler, vielen Dank. Das waren wirklich interessante Einsichten in die Tätigkeit des Ban Ki-moon Centers. Und ich glaube, wir haben jede Menge an Berührungspunkten zwischen unseren beiden Organisationen gefunden. Danke, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.